Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Dieses Wochenende hat sich natürlich, oder das letzte Wochenende hat sich natürlich viel um die Nationalmannschaften gedreht. Dieser spektakuläre Sieg der 15 de France gegen Neuseeland und natürlich auch bei den Frauen der hohe Sieg, der zweite hohe Sieg gegen die Neuseeländerinnen, die ja doch erschreckend schwach waren diesen November. 4 Spiele, 4-mal hoch verloren, das ist natürlich kurz vor der eigenen WM oder der WM im eigenen Land wenig ideal. Ich muss trotzdem sagen, insgesamt ein sehr guter Rugby-November für die Nationalmannschaft. Sehr gute Zuschauerzahlen. Klar, gegen Argentinien war es ein bisschen, im ersten Spiel war es ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite haben an dem Tag ja auch noch die Vereine gespielt in allen drei Ligen. Daher vielleicht auch da nicht unbedingt das beste Timing. Jetzt gegen Neuseeland natürlich ausverkauft und auch bei den Frauen 6.000 gegen Südafrika in Wann. 5.500 waren es, aber 5.600, okay, runde ich mal auf. Und dann jeweils über 12.000 in Po und in Castres jeweils gegen die Neuseeländerin. Das sind eigentlich sehr gute Zahlen. Die Top 14 war natürlich entsprechend dieses Wochenende nicht aktiv. Aber die Pro D2 hat schon wieder angefangen. Und damit wollen wir dann jetzt auch anfangen, bevor es dann zu National und einem kleinen Thema bei den Frauen geht. Also kein kleines Thema, aber ein Thema bei den Frauen, das ich ja letzte Woche schon mal so ein bisschen angesprochen habe in Bayern, die Situation. Und natürlich, wie immer, mit allem, was die deutschen Nationalspieler in Frankreich so angestellt haben. Aber dazu kommen wir dann jeweils danach. Das Spitzenspiel am Donnerstag, den 18. November, das Duell zwischen Oyonnax und Bayonne. Ein erster Ausblick auf die Playoffs. 30-21 hat Oyonnax gewonnen. Bayonne sind erst am Ende des Spiels nochmal so ein bisschen rangekommen, aber es hat dann natürlich nicht mal mehr für einen Defensivbonus gereicht. Das war eine sehr souveräne Vorstellung von Oyonnax. Hätte man in der Form wahrscheinlich nicht erwartet. Jetzt kann man natürlich sagen, dass Bayonne ein, zwei Spieler fehlen, während bei Oyonnax ja nicht mal die kanadischen Nationalspieler abgestellt sind. Sicherlich ein Argument, aber sicherlich keine Entschuldigung. Bayonne, nicht, dass sie schlecht waren diese Saison. Sie haben einige sehr überzeugende Leistungen abgeliefert. Aber diese hohe Niederlage gegen Mont-de-Marsan, die Niederlage in Colomiers, jetzt relativ eindeutig in Oyonnax verloren. Vielleicht muss man dann jetzt doch anfangen zu überlegen, die Saison ist eben doch kein Selbstläufer, wie viele erwartet hatten. Und die Playoffs werden vielleicht sogar spannender, als wir alle dachten. Gerade das Aufstiegsrennen wird vielleicht spannender, als wir alle dachten. Die Konkurrenz von Oyonnax und Bayonne hat ja auch nicht geschlafen. Dazu kommen wir noch, aber solide Leistung von Oyonnax. Darauf kann man echt aufbauen. Nachdem man letzte Saison ja eigentlich so ein bisschen glücklich in die Playoffs gekommen ist, das in einem, ich sag mal, Umbruchjahr, wo man den Jungspielern die Zeit geben wollte zu wachsen, scheinen sich diese Saison echt gefunden zu haben. Scheint letzte Saison echt aufgegangen zu sein. Der Plan ist natürlich noch lang, ne? Spieler sind rum, 19 sind es noch, kann noch viel passieren, aber bis jetzt muss man vielleicht sagen, dass Oyonnax mit ein Aufstiegsfavorit ist. Kandidat sowieso, aber vielleicht sogar ein Aufstiegsfavorit. Wann hat gegen Provence gespielt? Gegen Aix-en-Provence, Aix-Marseille, Provence Rugby. 25-22 haben sie gewonnen. Ein bisschen gezittert haben sie. Die Bretonen mit Chris Hilsenberg, der in der 54. Minute kam, gestartet hat wieder Dan Hollinshead. Am Ende des Spiels noch die siegbringende Erhöhung, naja, nicht ganz siegbringend, aber die wichtige Erhöhung gekickt. Haben ja in der 78. Minute noch den Versuch zur Führung gelegt, zum 23-22. Bis dahin hatte Aix eigentlich relativ überzeugend geführt, wenn auch nicht in Sachen Ergebnis. 22-18 ist natürlich keine hohe Führung, auch nicht ausreichend hoch, wie wir jetzt gemerkt haben, aber es sah schon recht solide aus. Jetzt kann man natürlich aus der Perspektive von Wann sagen, Sieg, hatten davon ja nicht allzu viele. Ohne diesen Sieg wären sie auf dem Abstiegsplatz, aber man ist natürlich trotzdem noch meilenweit weg von der Form, die man letztes Jahr hatte und die man gerne weiterhin hätte. Ich meine, aktuell sind sie 13. Es ist natürlich schwach Provence, sicherlich keine schlechte Mannschaft. Dass man gegen Provence ein knappes Spiel haben darf, ist gegeben. Aber dem Eigenanspruch zufolge ist es natürlich immer noch viel zu wenig. Da muss noch mehr kommen. Für Provence ist es natürlich auch enttäuschend, so kurz vor Ende noch zu verlieren, so kurz vor knapp. Gut, das ist Rugby, passiert. Gehen natürlich sehr angefressen oder sind natürlich sehr angefressen nach Hause gefahren, aber insgesamt ist es natürlich trotzdem ein Spiel, das sehr gut für Selbstbewusstsein ist. Sind ja auch nicht ganz so in der Form, in der sie gerne wären. Von daher, insgesamt ist trotzdem Defensivbonus sicherlich eine Sache, mit der sie zufrieden sein werden. Rouen hat 27-23 gegen Agen gewonnen. Bleiben einfach mal in Nordfrankreich. Überzeugender Sieg, denke ich. Agen sind halt immer noch nicht ganz aus den aus dem schwierigen Fahrwasser raus. Ja, sie haben im letzten Spiel sehr überzeugend gegen Montauban gewonnen. Klar, dachte man, okay, ja, jetzt haben sie sich gefunden, aber ganz so einfach ist die Pro D2 dann natürlich trotzdem nicht. Dass sie ausgerechnet in der Normandie verlieren, hätte ich vielleicht auch nicht gedacht. Auch wenn man sagen muss, dass es Diochon, das neue Stadion, beziehungsweise nicht ganz neue Stadion, aber das alte Stadion in Rouen, in dem sie jetzt neuerdings die ganze Zeit spielen, eine überraschend starke Festung ist. Ich muss auch ganz offen sagen, dass mich die Rugby-Kultur in der Normandie, dass mir die ganz gut gefällt, hätte man wirklich nicht gedacht. War ja bis jetzt nicht unbedingt so der Fall. Es ist natürlich eine sehr fußballnahe Kultur, die nicht unbedingt so das ist, was man aus den anderen Rugby-Städten, aus den traditionellen Rugby-Städten kennt. Muss aber nicht zwangsläufig was Schlechtes sein. Und mit 3.500 Menschen auf den Tribünen ist das eigentlich, ich sag mal, für Normandie-Verhältnisse sehr anständig. Kann man echt nicht sagen. Agen wird letzten Endes auch mit dem Defensivbonus zufrieden sein. Wie gesagt, ganz aus dem schwierigen Fahrwasser ist man natürlich in der Kürze der Zeit noch nicht raus. Da muss noch einiges an Arbeit kommen. Ist das erstmal ein Punkt, den sie mitnehmen? Zumal sie ja wirklich noch auf dem Abstiegsplatz sind. Jeder Punkt zählt. Mehr wäre natürlich besser, aber es ist nun mal, die Saison ist die, die sie ist. Schon zweimal mehr gewonnen als im letzten Jahr. Ist doch schon mal was. Monomasson hat 38-10 gegen Aurillac gewonnen. Man muss auch immer feststellen, dass das Stadion deutlich voller war als es sonst. Also langsam scheint auch der Anhang wieder komplett mobilisiert werden zu können. 38-10 gegen Aurillac mit Offensivbonus ist genau das, was wir erwartet hatten. Monomasson wieder in der Offensivlaune, in der wir sie kennen. Aurillac auswärts hier nicht unbedingt immer die beste Mannschaft. Alles wie erwartet. Bourg-en-Bresse hat 30-22 gegen Béziers gewonnen. Vielleicht die Überraschung des Wochenendes, wie das Béziers in der Stelle nicht mal einen Defensivbonus geholt hat. Bourg-en-Bresse mit Big Point im Abstiegskampf. Damit erstmal von den Abstiegsrängen runter. Wichtiger Sieg, zumal ja, wie gesagt, mit Agen, mit Narbonne die Konkurrenz gepatzt hat. Sehr wichtiger Sieg, sehr überzeugender Sieg auch. So langsam scheint man sich im Département de l'Ain zu finden. Vor allem nachdem sie ja im letzten Spiel im Derby gegen Oyonnax relativ klar verloren haben, muss man anerkennen, war eine gute Leistung. Für Béziers, nach dem guten Start, scheint man jetzt wieder sich so ein bisschen im Mittelmaß wiederzufinden. Aber gut, auch ihnen haben einige Spieler gefehlt. Wir haben ja einige spanische Nationalspieler unter anderem. Die waren nicht da. Von daher muss man das Ganze vielleicht auch mal unter einem anderen Blickwinkel betrachten. Aber ich denke einfach, dass das ein Spiel war, das weniger... Oder ich sag mal, dass man in dem Spiel vielleicht eher auf Bourg-en-Bresse gucken sollte als auf Béziers. Das ist die souveräne Leistung einfach würdigen, die es einfach war. Ob nur Béziers in voller Stärke gewesen wäre oder nicht, ist natürlich die Frage. Aber bringt ja nichts darüber zu diskutieren. Wichtige Punkte für Bourg-en-Bresse im Abstiegskampf. Fertig. Apropos Abstiegskampf. Zwei Mannschaften, die man nur bedingt da... Naja, sind nicht ganz im Abstiegskampf Carcassonne, Grenoble, aber Gedanken drum müssen sie sich schon machen. 20-9 hat Carcassonne gewonnen. Ist natürlich für Grenoble enttäuschende Saison. Vielleicht ist es wie letztes Jahr, dass sie sich jetzt im Anfang des Jahres, Anfang Januar wieder fangen und dann wieder auf den 6. Platz vormarschieren, aber ewig kann das ja in der Form auch nicht weitergehen. Also das ist schon, natürlich ist Carcassonne keine schlechte Mannschaft. Wirklich schlechte Mannschaften gibt es in der Pro D2 aktuell einfach nicht. Es gibt keine klaren Abstiegskandidaten oder keine Mannschaft, wo man sagt, okay, ja, die sind wirklich mau und das kann nichts werden. Von daher ist es vielleicht nicht so dramatisch, aber nicht mal ein Defensivbonus gegen Carcassonne mit dem Kader, den Grenoble hat. Ja, sie haben viele Führungsspieler verloren. Der große ihrer Führungsspieler ist jetzt in der Offseason in Rente gegangen und sie haben diese Lücken nur bedingt gefüllt. Selbst Timothy Nagusa, der eigentlich diese Lücken füllen sollte, ist aktuell ja nicht da in Vaterschaftsurlaub. Vielleicht ist das jetzt so ein bisschen eine Erklärung, aber sie haben ja trotzdem keinen schlechten Kader. Da ist es schon enttäuschend, was sie da bieten. Montauban hat 33-17 gegen Nevers gewonnen. Guter Start vor allem von Montauban. 20 Punkte in den ersten 20 Minuten. Da war das Spiel dann eigentlich schon entschieden. Nachdem sie ja gegen Inagen schon ein bisschen den Anfang verschlafen hatten, wollen sie jetzt besser machen, haben sie auch besser gemacht. Aber da war das Spiel dann eigentlich schon entschieden. Souveräner Sieg. Montauban damit weiter vor Nevers war ja so ein bisschen das Duell, wer kann sich absetzen. Montauban damit auf dem 5. Platz, 8 Punkte vorne, wäre auf dem 6. Da hat man jetzt so eine kleine Lücke, so eine erste Lücke, die sich als Führungsfünfkampf, kann man so formulieren, so ein bisschen absetzt. Natürlich noch alles eng. Monomasson mit 5 Punkten Vorsprung auf die zweitplatzierten Oyonnax. Da hat man so die kleine Lücke nochmal. Aber ansonsten sind es ja nur 4 Punkte zwischen dem 2. und dem 5. Und dann dahinter sind es vom 6. bis zum 11. Platz auch nur 4 Punkte, die sie alle trennen, also über einen Sieg. Carcassonne auf dem 9. Platz 24, Rouen 25, Béziers, Nevers 26. Da ist noch viel offen. Da ist es von daher wichtige Big Points für Montauban, die sich ihren Playoff-Platz etwas souveräner sichern, ein bisschen Abstand reinbringen. Souverän. Coulommiers hat 23-20 in Narbonne gewonnen. Etwas, kein überraschendes Ergebnis in der Form. Coulommiers war auch in der ersten Halbzeit schon die bessere Mannschaft. Narbonne hat die zweite Halbzeit schon sehr dominiert. Coulommiers nicht wirklich mehr in die 22 von Narbonne gekommen. Ein, zwei Entscheidungen, wo man als parteiischer Beobachter natürlich denkt, das hätte man auch für Narbonne pfeifen können oder müssen. Wurde es nicht. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, die Verantwortlichen von Narbonne nach dem Spiel in der Pressekonferenz gemacht haben und gesagt haben, der Schiri hat uns das Spiel gekostet. So weit würde ich nie gehen, weil das einfach auch nie der Realität entspricht. Aber ja, so ein, zwei Penalties hätte man schon anders pfeifen können. Apropos Schiris, habe ich das erwähnt, dass das Spiel von Wann gegen Provence von einem japanischen Schiedsrichter gepfiffen wurde? Auch eine Premiere in der Form. Vor ein paar Jahren gab es schon mal so ein anderes, oder es gibt einen Austausch, sagen wir mal andersrum, es gab ein Austauschprogramm mit dem asiatischen Rugbyverband. Immer mal wieder andere Schiris, die in Frankreich pfeifen und französische Schiedsrichter, die dafür in den verschiedenen asiatischen Ligen pfeifen. Vor Corona gab es einen Schiedsrichter aus Hongkong, der in Frankreich gepfiffen hat, zum Beispiel. Also nicht unbedingt so eine große Neuigkeit. Wollte ich aber beim Thema Schiedsrichter nochmal erwähnt haben. Apropos erwähnt haben, kann man ja auch noch erwähnen, Julius Nostadt, der fleißig in der Schule in Castra fleißig den Kindern Deutsch beigebracht hat und ihnen die Scrums erklärt hat und Autogramme geschrieben. Kann man, glaube ich, jetzt noch ist ja auch mal nett, wenn er schon auf dem Platz nicht wirklich zeigen kann, was er drauf hat. Dann doch zumindest in den Schulen. Ist doch auch schon mal was. Ah ja, für Coulommiers wichtiger Sieg. Damit bleibt man oben an den direkten Halbfinalplätzen dran. Haben ja schon für nächste Saison schon wieder große Pläne. Einige Spieler, die angeblich unterschreiben werden im Fall eines Aufstiegs. Unter anderem eben Casres, Wilfried, Ungpatin. Muss man schauen, was dran ist. Aber da scheint einiges dahinter zu stecken an finanzieller Rekrutierungskraft. Das war's von der Pro D2. Kommen wir zur National, zur dritten Liga. Dort gab es ein paar, sagen wir mal, spannende Resultate. Die Liga ist in jedem Fall wieder oder bleibt offen. Gleich der große Coup im ersten Spiel vom Samstag. Bourgoin haben zu Hause gegen Valence-Romance gewonnen. Ich weiß nicht genau, ob man das schon als Derby bezeichnen kann, aber in jedem Fall ein sehr überraschender Sieg eines bis jetzt sehr schwachen Teams aus Bourgoin, die eines der stärksten Teams der Liga sehr souverän tatsächlich besiegt haben. Auch wenn das Ergebnis natürlich nicht so hoch war, aber jeder Sieg von Bourgoin gegen Valence wäre überraschend und überraschend hoch. Tim Menzel hat leider nicht gespielt, das direkt mal vorweg, aber das ist sicherlich die Überraschung des Wochenendes. Ist gebaut auf einer starken Defensive, wenn Valence natürlich ein bisschen rotiert haben, aber nicht übermäßig viel, da ist schon eine gewisse Überraschung. Aber gut, es ist, irgendwann musste Bourgoin ja aufwachen. Jetzt müssen sie haben es bis jetzt abgewechselt zwischen Sieg, hohe Niederlage, Sieg, hohe Niederlage, Sieg, hohe Niederlage. Jetzt muss man ein bisschen Konstanz reinkommen, ein bisschen Ruhe reinkommen und da ein bisschen Kontinuität reinbringen, weil sonst ist es natürlich schön, aber weit bringt es einen halt doch nicht. Apropos hohe Niederlagen, Albi hat überzeugend gegen Obernas gewonnen, 33-6 mit Offensivbonus. Braucht man wenig zu sagen, das erwartete Ergebnis. Albi mit einem wertvollen Offensivbonus, damit auf dem vierten Platz weiter. Das erste Spitzenquartett, das sich ein wenig absetzt mit Valence, mit Chambéry und Massy. Massy natürlich noch etwas mehr als die anderen, aber trotzdem eine solide Leistung. Soyons-Angoulême hat 19-6 gegen Blagnac gewonnen, auch das erwartete Ergebnis. Soyons-Angoulême, die sich langsam aber sicher im oberen Tabellendrittel, vielleicht nicht ganz Drittel, festsetzen. Ein sehr kampfbasiertes Spiel, kein wirkliches Offensivfeuerwerk, wäre vielleicht auch so viel erwartet gewesen. Ein Sieg ein sehr erkämpfter Sieg, sagen wir es mal so. Massy hat 29-15 gegen Dax gewonnen, mit Offensivbonus tatsächlich, also von Dax, kam da in diesem Spiel nicht allzu viel. Sie haben die Chancen, die sie sich geboten haben, genutzt, haben alle Punkte mitgenommen, die sie mitnehmen konnten, aber es war natürlich insgesamt dann doch viel zu wenig. Für Massy ist vielleicht doch trotzdem die Disziplinefrage, gerade wenn wir dann über etwas stärkere Gegner in den Playoffs reden, darf man sich so ein Penalty-Count eigentlich nicht leisten. Aber gut, in der regulären Saison, dafür ist es ja da. Aber ja, Die Disziplin war ein großes Problem für Mercy. Ja, gegen besseren Gegner wird das dann doch mit so einem Penalty-Count etwas schwierig. Die große Überraschung dieses Spieltags, naja, die zweite große, eine hatten wir ja schon. Der Sieg von Suren in Tarbe 30-40. Zumal Suren ja wirklich rotiert haben für dieses Spiel. Sind hauptsächlich mit der U23 angereist, haben am Pass gespielt, wie man so schön sagt. Maxim Oltmann wieder zurück auf seiner gewohnten Elfer-Position. Hat wenig gebracht in dem Fall oder für ihn wenig gebracht. Klarer Sieg ist sehr überraschend, hätte man so überhaupt nicht mit gerechnet. Wie gesagt, Suren komplett rotiert, U23 hingeschickt, viele Verletzte, viele Spieler geschont. Damit so einem Ergebnis, das muss man halt erstmal schaffen. Starke Leistung. Dijon hat 23-30 zu Hause gegen Chambéry verloren. Sehr enttäuschend. Die dritte Heimniederlage in Folge für Dijon. Muss ich jetzt natürlich auch mal meinen Senf dazu geben, aber das ist zu wenig. Da muss schon wirklich deutlich mehr kommen, weil so wird man aus dem Abstiegskampf erstmal nicht rauskommen. Bleibt ja eng hinten. Bei 13 Punkten ist Dijon auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz, aber eben punktgleich mit Aubenas und Cognac. Ein Punkt hinter Bourgoin auf Platz 11. Und dann hat man erstmal 6 Punkte Lücke bis Blagnac auf den 10. Aber das wird zwischen den vier Teams ein harter Abstiegskampf. Da, ja, Chambéry sind Tabellenzweiter. Chambéry ist eine der besten Mannschaften der Liga aktuell. Diese Saison. Überraschend genug, aber trotzdem. Aber ja, wieder dritte Heimniederlage in Folge. Das darf einfach nicht sein. Ich weiß, wir leben nicht mehr in der Epoche von Hanno dazumal. So lange ist noch nicht her, 10 Jahre. War ja vor ein paar Wochen in der Pro D2, vor 2 oder 3 Wochen, wo es 7 Heimsiege aus 7 Spielen gab. Ich dachte, schön. Das ist meine Pro D2. So mag ich das. Ich weiß, wir haben nicht mehr den sogenannten Rugby de Clochy, den Wachturm-Rugby, wo man auswärts kann man spielen wie Sau, aber so zu Hause muss man mit allen Mitteln gewinnen. Ich weiß, diesen Rugby haben wir auch in Frankreich, auch in den unteren Ligen noch bedingt. Drei Heimniederlagen in Folge ist schon eine mittelschwere Katastrophe. Darf nicht sein. Nizza auf der anderen Seite haben sich zu Hause zu einem knappen Sieg gequält. 26-23 gegen Cognac, die einen wichtigen Defensivbonus mitnehmen. Kurt Haupt war mal wieder dabei, hat auf der 2 gestartet, knappe 50 Minuten gespielt. Wie gesagt, gewonnen, aber ja, es ist zu wenig. Gerade für das, was investiert wird in diesem Verein, für das, was an Zielen ausgegeben wurde, ist das viel zu wenig. Und ich weiß, ich sage das seit 10 Spielen, zumal die Konkurrenz eben halt mit Ausnahme von Valence einfach punktet. Ich sag mal, es ist natürlich eine mittelmäßige, reguläre Saison zu haben. Ist scheißegal, wenn man hinterher in den Playoffs alles gewinnt. Okay, man in Time. Aber sehe ich noch nicht, dass das passiert. Sollte das tatsächlich passieren, gut gemacht, alles richtig gemacht. Aufstieg ist Aufstieg. Aber aktuell überzeugt es mich null. Absolut null. Kommen wir zum Rest der Adlerwatch. Hat ja eigentlich nur noch ein anderer Nationalspieler gespielt. Brovet sind aus irgendwelchen Gründen mit 4 Auswechselspielern angereist. Und weiter ohne Sani Dembélé, der in die Saison erst ein Spiel, 2 Spiele gemacht hat. Ilias Hase in der Fédérale 2 auch weiterhin ohne Einsatz für Sarla. Mathieu Ducoux hat dafür weiter gestartet für seine Maison, wie fast jedes Spiel. Hat diesmal aber sogar einen Versuch gelegt. 17-0 haben sie gegen Nafarroa gewonnen, gegen die Basken, die eigentlich relativ gut dastehen. Seine Maison auf der anderen Seite eine sehr durchwachsene Saison. Stehen sie so gut da? Stehen sie überhaupt nicht gut da, oder? Das ist so gesagt. Sind aktuell tatsächlich noch, stehen überhaupt nicht gut. Aber was labere ich denn da? Noch sieglos. Jetzt richtig sehe ich, entschuldige mich. Ach nein, sie haben gegen Oloron gewonnen. Nicht ganz sieglos, aber fast sieglos. Gott, 68-7 gegen Tiros. Uff. Ja, also Nafarroa stehen wirklich nicht gut da, aber Ducoux hat endlich seinen ersten Versuch diese Saison. Ist ja auch schon mal was. Ist ja schön. Man soll ja nicht immer alles so negativ sehen. Apropos Dinge nicht negativ sehen, kommen wir zum AS Bayonne, dem Erstligaverein bei den Frauen. Der letzte reine Amateurverein in der ersten Liga bei den Frauen. Nachdem sie ja letzte Woche ihr Pokalspiel in Toulouse bestreikt haben, hat sich der Präsident entschieden, die Mannschaft komplett vom Spielbetrieb abzumelden. Man wird stattdessen nur mit der zweiten Mannschaft weiterspielen in der dritten Liga. Ist natürlich eine super Entscheidung. Die Spielerinnen haben das tatsächlich erst aus dem Radio erfahren, wohl. Da wurde auch nichts abgesprochen. Im Interview hat der gute Herr, das muss ich einmal kurz nachlesen, was ich mir aufgeschrieben habe, wie er heißt. Ja, der gute Herr Gilles Pénoche hat das so entschieden. Noch ist es nicht offiziell, ist zwar seit einigen Tagen verkündet, aber noch hat sich der französische Rugbyverband noch nicht zu dem Thema gemeldet. Der französische Rugbyverband organisiert ja bei den Frauen den Spielbetrieb und die dritte Liga bei den Herren. Und alles darunter natürlich auch. Beziehungsweise das darunter dann von den Regionalverbänden teilweise, aber gut. Mit der Aussage, ja, wie jetzt? Also, letzte Woche wolltet ihr nicht spielen, aber das ist jetzt auch nicht das, was ihr meint. Also, entscheidet euch mal. War natürlich alles nur so mittelelegant formuliert. Aber ich sag mal, es ist natürlich eine sehr fragwürdige Entscheidung. Jetzt natürlich die Frage, kann der Verein nicht nachbessern oder möchte er nicht nachbessern? Das ist nicht so ganz klar, wie die Situation ist. Aber ich sag mal, wenn man nicht nachbessern kann, dann hätte man auch nicht einfach aufgeben müssen. Dann hätte man gesagt, okay, dann steigen wir ab und spielen nächste Saison in der zweiten Liga weiter. Ist enttäuschend, aber was will man machen? Ist halt so. Generell einfach zu sagen, nö, dann steigen wir halt noch weiter ab und haben nur noch unsere zweite Mannschaft und das ist dann halt euer Problem. Was wollt ihr machen? Ist natürlich durchaus fragwürdige Entscheidung. Was kann man jetzt daraus sagen? Ja, es wird nicht mehr, oder die Zeit für die Vereine in Frankreich, die nicht mit den Männervereinen zusammenarbeiten, die nicht mit den Profistrukturen zusammenarbeiten, so hart es klingt, ist halt einfach vorbei. Ich finde es ja ein bisschen schade, dass man jetzt dann bei den Frauen auch nur die gleichen Vereine hat wie bei den Männern. Schon schade. Ich hätte mich auch gefreut, sag mal, die traditionellen Frauenvereine weiterzusehen. Aber gut, irgendwo muss man ja weiter für Professionalität sorgen, weil irgendwo zeigt dieser Fall halt auch, dass es eben eine Veränderung geben muss. Alle anderen Vereine entwickeln sich weiter und ein Verein, der sich das nicht leisten kann, bleibt dann eben zurück. Und ich sage mal, das ist ja jetzt kein reines Rugby-Problem. Das sehen wir auch in der Frauenfußball-Bundesliga, dass man diese drei Etagen hat, nämlich die Top-Etage mit zwei Vereinen, die viel Geld investieren, nämlich Wolfsburg und Bayern. Darunter hat man dann die Etage mit, sag mal, Hoffenheim, mit Turbine Potsdam natürlich, die ja als letzter reiner Frauenverein da oben mitspielen. Selbst der FFC Frankfurt gibt es ja jetzt einfach nicht mehr. Den erfolgreichsten deutschen Frauenfußballverein gibt es ja nicht mehr. Die sind ja komplett in Eintracht Frankfurt aufgegangen. Und darunter hat man dann den Rest mit Mannschaften wie SC Sand und so. Aber diese drei Stufen hat man halt auch bei Frankreich im Frauen-Rugby. Du hast vier Top-Teams. Du hast, aber eigentlich will ich auch nicht von vier Top-Teams reden. Du hast Toulouse, du hast Montpellier, du hast Blagnac. Wobei Blagnac ja erst wieder zurückgekommen sind. Die sind ja die ganz andere Schiene gefahren und haben viel ausgebildet, nicht rekrutiert so rum. Und dann hat man darunter dann die nächste Stufe mit Romagna. Ironischer Weise, die amtierenden Meisterin mit Bordeaux und darunter halt der Rest. Und dann hat man jetzt halt die Situation, die amtierenden Meister, bleiben wir mal bei den amtierenden Meisterinnen, bleiben wir mal bei Romagna, die in Toulouse 40-0 verlieren und die nächste Woche aber dafür 68-0 in Bobigny gewinnen. Oder gegen Bobigny, es war glaube ich zu Hause gewinnen. Ist natürlich, diese Liga ist halt einfach bei den Frauen komplett unausgeglichen, aber es ist überall, wie sonst auch gesagt, das ist ja kein Problem des Frauen-Rugbys in Frankreich, sondern ein generelles Problem. Und dann muss man jetzt überlegen, wie kann man es ausgeglichener machen? Ich denke, zwangsläufig wird es nur darüber gehen, zu sagen, wir schrumpfen die Liga und die Vereine müssen zu den Frauen, brauchen die professionellen Strukturen von den Männervereinen, kurzfristig zumindest. Mittelfristig können wir gerne, ne? Aber das ist nicht gut für die Nationalmannschaft oder für das Nationalteam. Es ist nicht schön für die Fans. So kann es halt nicht weitergehen. Und ja, dieser Plan ist schon, oder die Liga zu verkleinern, ist aktuell schon im Gange. Hat ja auch schon angefangen und wird auch weitergehen. Ich sag mal, im Zweifelsfall ist es für die anderen Vereine aktuell gut, weil ein Abstiegsplatz wegfällt natürlich. Das ist natürlich eine sehr enttäuschende Situation. Philippe Taieb, der Präsident von Aviron Bayonnais, hat ja auch schon mehrfach gesagt, dass sie gerne die Frauen bei sich im Verein hätten. Aktuell nutzen die Frauen ja schon vom AS Bayonne ja schon den Campus von Aviron Bayonnais, den Kraftraum und die Felder. Aber vielleicht ist das dann jetzt der Punkt, wo man sagt, okay, gehen wir einfach komplett rüber und gut ist, weil ob die Frauen jetzt letzten Endes in der dritten oder in der vierten Liga neu anfangen, das macht den Kohl jetzt nicht mehr fett. Ist natürlich hart. Gut, wir haben einmal drüber geredet. So viele neue Informationen sind zu diesem Thema tatsächlich noch gar nicht durchgekommen. Wir haben nur die Ankündigung, wir hatten nur das eine Interview oder beziehungsweise zwei Interviews, ein Interview mit dem Präsidenten, ein Interview mit der Kapitänin, aber viel mehr gab es tatsächlich noch nicht. So viele Informationen gab es tatsächlich noch nicht, was sehr enttäuschend ist, aber ich kann es ja nicht ändern. Aber mit dieser enttäuschenden Note lasse ich euch jetzt den Rest eures Tages genießen. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann wieder mit allen Ligen, beziehungsweise mit Top 14, Pro de Deux, National. Die Frauen spielen erst das Wochenende drauf wieder. Mal sehen, ob mit oder ohne Bayonne. Und bis dahin, eine schöne Woche, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Ciao.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise? Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.